Orkenspalter TV labert. Mit 10 Jahren Verzögerung haben Malgi Stritter und Nicolas Mendrek gemerkt, dass Podcasts viel weniger Arbeit machen als Videos und dass viele ihrer Supporter auf Patreon sie bevorzugen. Hier reden Malgi und Nico über alles, was nicht oder noch nicht ins Videoformat passt. Es geht um Pen and Paper, Kino und Videospiele. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon und landet dann mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Diese Folge hat ein paar kleine Tonprobleme und wir bitten, das zu entschuldigen.
Hallo Nico.
Hallo Malgi. Wir sind wieder zusammengekommen, um über Baldur's Gate 3 zu reden, weil es noch nicht genug Leute gibt, die genug Worte über dieses Spiel verloren haben.
Echt? Ist das so unbekannt?
Ja, das ist so ein kleiner Indie-Geheimtipp. Und,
Ja, dann haben die Leute sicher darauf gewartet, dass wir Monate später nochmal drüber
reden. Genau, ein halbes Jahr nach dem Release des Spiels reden wir nochmal drüber und... Ich weiß, das ist eigentlich überhaupt nicht nötig und keine Sau danach gefragt. Es hat wirklich niemand gefragt, hey, wollt ihr nochmal über Baldur's Gate 3 reden? Es gibt noch Dinge, die noch nicht durchgekaut wurden auf YouTube oder in Podcasts. Wir machen das aus einem Grund, Malgi. Ich habe den letzten Podcast, den wir im Oktober oder September oder wann das war, aufgenommen haben, Teil 1 genannt.
Und du könntest das nicht klammheimlich nochmal ändern, den Titel? Und hoffen,
nee,
dass es
wir haben, den Podcast, es war ein Podcast, den wir dann auch nochmal als Video hochgeladen haben, haben wir gesagt, wir machen noch einen zweiten Teil. Wie gesagt, es hat keiner danach gefragt. Kein Mensch.
Aber Nico erträgt es nicht, Dinge nicht abzuschließen.
Aber vielleicht wird irgendwann in Jahren jemand fragen, hey, wann macht ihr den zweiten Teil? Habe ich den übersehen? Und dann werde ich zwanghaft sagen, ach so, ja, dann machen wir den jetzt noch. Aber das wird dir dann im Jahr 2030 sein oder so. Und dann werde ich sagen, Maggie,
2030 ist in 6 Jahren.
Hol dein Handy raus und spiel da drauf nochmal Baldur's Gate 3.
In 6 Jahren, Nico. Naja, und es kann viel passieren in 6 Jahren.
Es kann viel passieren. Vielleicht habe ich irgendeinen schlimmen Unfall und deswegen klinge ich wie Abe Simpson dann. Ja, genau. Mhm. Nein, wir wollten jetzt einfach ganz schnell mal über den dritten Akt von Baldur's Gate 3 reden, denn wir waren nur ich war nur bis Akt 2 vorgedrungen im letzten Video. Maike hat es schon durchgespielt gehabt.
Und ich habe es immer noch durchgespielt
gehabt. Und du hast es immer noch durchgespielt gehabt.
Was?
Du hast auch nicht nochmal irgendwie weiter durchgespielt seitdem. Du hast es, glaube ich, nicht mehr angefasst seitdem, oder?
Nö, ich hab das Spiel beendet und dann habe ich gesagt, okay, das war's.
Ja, und ich habe das erst vor ein paar Wochen gemacht. Ich glaube, im Januar 2024 habe ich dann mal Baldur's Gate 3 durchgespielt, nachdem ich es im Oktober noch exzessiv gespielt habe und dann gegen so viele Wände gelaufen bin, dass ich es erstmal weggelegt habe. Also ich meine damit jetzt Bugwände. Ja, Dinge, die einfach nicht funktioniert haben. Nicht, dass es mir so schwer gewesen wäre. Es lässt sich ja sehr gut anpassen an den eigenen Bedarf des Schwierigkeitsgrades, sondern es hat einfach nicht funktioniert, das Spiel. Es war einfach kaputt. Dann habe ich gesagt, okay, die patchen das ja schon noch gesund. Jetzt warte ich mal ein bisschen ab. Und das hat auch geklappt. Und es hat ja dann auch nur ein halbes Jahr gedauert, bis dann die Bugs, die ich hatte, behoben waren. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, schon. Ich bin jemand, der normalerweise Glück hat, was Bugs angeht. Ich habe viele Spiele durchgespielt, die von vielen als Bugfeste bezeichnet wurden. Jedi Survivor bei Release, Gothic 3 bei Release. Unser Hund ist übrigens auch im Raum und kratzt sich jetzt. Aber bei Baldur's Gate 3 hatte ich dann mal Pech und... Darüber möchte ich jetzt reden. Dann kannst du vielleicht auch noch deine dritte Akt-Erfahrung teilen. Und dann nehme ich mal vorweg, ich hatte es im letzten Podcast schon gesagt, ich finde das Spiel extrem gut, natürlich. Ich will jetzt gar nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall. Das ist ja auch nicht möglich. Und es ist mit Sicherheit eines der besten Spiele aller Zeiten. Aber ich bin trotzdem nicht so gehypt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach ein alter Miesepeter bin. Ich will's aber wirklich niemandem schlecht reden. Natürlich ist es fantastisch. Aber ich war an ein paar Stellen dann doch ein bisschen enttäuscht. Aber das ist auf sehr, sehr hohem Niveau jetzt gemeckert, nachdem wir ja schon ausführlich über alles gesprochen haben. Jetzt nur noch so ein Nachtrag. Ich meine, nachdem die Bugs behoben wurden, wurde es ja auch aufgewertet von manchen Plattformen. Die GameStar hat es dann, glaube ich, auf 95% aufgewertet, was, glaube ich, Rekord ist. Die beste Bewertung, die ich jemals für ein Spiel gesehen habe, war 96% in der PC Games für... Was eigentlich? Für Tetris oder so? Das ergibt keinen Sinn.
Bei Prozentwertungen ist das so das Maximum, wo wir uns bewegen. Es gibt natürlich ja auch Zeitschriften oder Seiten, die mit 5 von 5 Sternen bewerten.
Ja, gut. Und es gibt ja auch andere Systeme. Die blöde Computerbild bewertet ja immer irgendwie ein bisschen schlechter, weil sie das ganz mathematisch aufdröseln. das kann man schlecht vergleichen. Ja, die Skalen müssen ja, also unsere zum Beispiel, wenn wir ehrlich sind, bewegt sie sich ja zwischen 6 und 9 und es gibt nie irgendwas 10, es kriegt aber auch sehr selten was unter 6, auch weil wir der Meinung sind, dass die meisten Rollenspielbücher eine schlechtere Wertung nicht verdienen. Es muss schon wirklich sehr scheiße sein, damit was mal 4 Punkte bekommt, weil man aus allem irgendwas machen kann. Aber es ist auch sehr wenig so gut, dass es halt eine Wertung von 9 verdient. Aber unterm Strich muss ich jetzt sagen, wenn ich nochmal Baldur's Gate spielen würde, jetzt würde ich den zweiten nochmal spielen. Ich hatte damit mehr Spaß. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich diese Frustmomente in Baldur's Gate 2 nicht hatte. Ich kann mal kurz meine Erlebnisse in Akt 3 schildern.
Du hattest keine Frustmomente in Baldur's Gate 2? Okay.
Nee, nicht so wirklich. Also vielleicht habe ich mir auch schön geredet über die Jahrzehnte.
Ich erinnere mich, dass ich in Baldur's Gate 2 viele Kämpfe hatte, wo ich mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen bin, wieder und wieder und wieder und wieder.
Ja, aber darüber reden wir jetzt ja nicht, oder? Das hast du ja in 3 auch gehabt. Du hast ja auch manche Kämpfe 3, 4, 5 Mal gemacht.
Oder mehr.
Ja, das gehört ja wohl dazu. Die Frustmomente sind für mich jetzt in dem Fall, also die Wände, die ich meine, sind Bugwände. Also zum Beispiel sind Quests einfach eingefroren und das Spiel heißt nicht abgestürzt, aber ich konnte keine Kommandos mehr geben. Und dann wurde klar, das lag daran, dass mir ein Quest-Item fehlte, das ich hätte mitbringen sollen, das ich eigentlich hätte später noch holen können. Aber das Spiel dachte, ich hätte es jetzt dabei. Und weil ich es nicht dabei hatte, fror es ein. Und ich musste dann einfach ganz viele Dinge nochmal machen und zurücksetzen. Natürlich speichert man ja alle paar Minuten in diesem Spiel, deswegen ist es ja nicht so schlimm. Das ist ja das Tolle, dass du auch mitten im Kampf und mitten in Dialogen speichern kannst. Das hatte ich an mehreren Stellen. Also ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Quests, die so kaputt waren. Teilweise haben mich NSCs auf Dinge angesprochen, die einfach nicht passiert sind, wo Quests noch offen waren, aber NSCs nahmen an, sie wären schon abgeschlossen und sie wären negativ abgeschlossen. Dann hatte ich das Problem, dass Kämpfe in Gebäuden getriggert wurden, wenn ich dran vorbeilief.
Ja.
Und dann wurde ich in den Kampf reingezogen, obwohl ich das gar nicht machen wollte. Das Geisterhaus zum Beispiel, wo ja, ich glaube, 50, ich übertreibe wahrscheinlich, Geister drin sind. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kämpfe ich halt gegen die Geister. Und dann tauchten immer mehr Geister auf. Und dann kam ein anderer Bug dazu, dass das Spiel teilweise sich in eine Logikschleife aufgehängt hat, wenn es nicht wusste, wie es auf meinen Kampfstil, der offenbar erratisch ist, reagieren soll. Und das heißt, jeder Gegner hat einfach mal eine Minute, ich übertreibe, 20 Sekunden, keine Ahnung.
Ich glaube, die haben so einen 20 oder 30 Sekunden Timer. Wenn sie bis dahin keine Lösung haben, geben sie ab.
Wahrscheinlich sind es nur 10, das kam mir viel länger vor allem, weil es ja dann jeder Gegner ist.
Mhm.
Und dann die Gegner immer, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich mache nichts. Nächster. Und ich hasse das. Ich hasse das bei Rundentaktikspielen. Ich hasse es bei Brettspielen, wenn ich mit anderen Leuten am Tisch sitze und die überlegen ewig. Und wenn jetzt das der Computer auch noch macht. Ja, ich bin eh kein Fan von dem Rundentaktik-Ding gewesen. Ich finde es absolut angemessen für das Spiel. Es ist so viel besser für das, was es will, als wenn es Echtzeit wäre, wie Baldur's Gate 2 und 1 oder Pseudo-Echtzeit. Aber dass es dann eben diesen Bug hatte und dann auch noch in einem Raum mit so vielen Gegnern, gegen die ich gar nicht kämpfen wollte, hat mich in den Wahnsinn getrieben.
Das Geisterhaus war sowieso...
Ja, und dann die andere kaputte Quest war, die hattest du ja auch.
Die mit den Feuerwerkskörpern.
Die Feuerwerksfabrik, genau, die fast nicht lösbar war, außer halt durch so ein paar Workarounds, die man dann googeln musste. Ich habe es ein bisschen anders gemacht, aber ich habe das 10-mal gemacht, bis das endlich mal so abgeschlossen war, dass ich nicht die halbe Stadt umbringen musste danach, weil du da einen Kampf gegen Bösewichte hast, der aber triggert, dass die Stadtwache dich angreift und dann triggert das wiederum, dass sich die normale Stadtbevölkerung angreift. Und davon gab es mehrere Szenen. Und ich will dieses Spiel ja dann, wenn ich spiele, ja auch so spielen, dass ich eben es ist perfekt spiele, dass die Leute auf der Straße mich nicht hassen. Oder dass ich irgendwelche NSCs umbringen muss, die ich nicht umbringen will.
Das verstehe ich. Ich habe diese Quest dann einfach sein gelassen.
Okay, ich habe sie am Ende gemacht und es hat auch funktioniert, aber es war wirklich nervig. Und ich habe viel, viel mehr Zeit in das Spiel gesteckt, als ich reinstecken wollte. Normalerweise spiele ich Spiele sehr schnell durch und mache auch nicht unbedingt alle Nebenquests, aber ich wollte es halt auch wissen. Ja? Ich wollte wissen, was hat das Spiel zu bieten. Ich habe am Ende wirklich alles gemacht gehabt. Ich habe, glaube ich, 160 Stunden Spielzeit reingesteckt. Ich habe es nur einmal durchgespielt. Ich weiß, es gibt Leute, die haben es zwischen nur 10-mal durchgespielt. Aber von den 160 Stunden waren 60 Stunden Neuladen. Also es waren am Ende Spielzeit im Finale 100 Stunden. Aber Steam sagte, du hast 160 Stunden gespielt, weil ich so viel immer wieder gemacht habe. Und ich habe auch sehr viel ausprobiert. Und das ist noch ein anderer Grund, eine andere Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Ich habe versucht, das Spiel an seine Grenzen zu bringen und zu gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt das mache, was das Spiel nicht erwartet, dass ich es mache. Und alle sagen, ja, das Spiel ist so offen. Ja, das lässt dich alles machen. Und vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, aber das ist es eben am Ende an vielen Stellen nicht. Und das hat mich dann ein bisschen frustriert, auch wenn die allerwenigsten Spiele oder fast keine Spiele, die das erlauben würden, was ich probiert habe, hat es mich doch ein bisschen an der Nase rumgeführt an ein paar Momenten. Das nehme ich im Spiel übel, das so sehr damit wirbt, dass es dir völlige Freiheit lässt.
Die Frage ist, wirbt das Spiel damit oder nur das Fandom?
Naja, ich weiß nicht, ob es irgendwo auf einer Packung steht, aber es ist das, was einem von Anfang an suggeriert wird, ne, dass du alle Möglichkeiten offen hast. Eine andere Sache, die mich frustriert hat, war am Ende bei den sehr verwinkelten Kämpfen die Kamerasteuerung. Die war am Anfang ja schon schwierig, aber teilweise habe ich mehr mit der Kamera gekämpft als mit meinen Figuren.
Ja, so ich würde gerne diese Person angreifen, nicht meine Verbündeten.
Also die Kameraführung und das Inventarmanagement, das ja immerhin mehrfach überarbeitet wurde mit der Zeit, mit vielen verschiedenen Lösungen. Die letzte Lösung war dann, glaube ich, Questgegenstände bleiben da, wo sie sind, werden dir nicht vor die Füße geworfen, aber wenn du sie brauchst und sie wer anders im Inventar hat, dann gibt es den magischen Sack sozusagen und dann erscheinen sie halt teleportmäßig bei dir im Inventar. Das ist die beste Lösung.
Ja.
Aber dafür hat es ein paar Monate gebraucht, bis sie dann erschienen ist sozusagen.
Sie patchen ja kontinuierlich immer noch weiter dran rum.
Toll, sie haben gerade bessere Küsse reingepatcht als letztes. Das ist stark.
Und eine frische Neuerung ist, wenn du jetzt für die lange Rast nur Alkohol zu dir nimmst, wachst du mit einem Kater auf.
Okay.
Etwas, was ich ausprobiert habe.
Das war bei dir dann nicht so, das war egal. Inzwischen hast du einen Kater und dann verschwimmt das Bild oder wie?
Ich glaube, du hast einfach einen Debuff und du kriegst dafür ein Achievement tatsächlich.
Okay, ja.
Ich habe alle möglichen weirden Sachen ausprobiert, mal nur von Fisch, mal nur Alkohol, mal nur Käse. Ich finde, da sind noch viele Optionen.
Gut. Bevor wir über unsere Erfahrung im dritten Akt sprechen und wie wir das fanden, wie das Spiel sich abgeschlossen hat und dann auch in den Spoilerbereich gehen, ich wollte erst noch abhaken, was mich alles gestört hat. Wie gesagt, die Kameraführung, die Bugs, die dann irgendwann behoben waren. Ich habe Sachen halt dann mehrfach gemacht. Was mich massiv gestört hat, und das ist wirklich nur Pet-Peeve von mir, im Finale sind die Leute, die du im Lager gelassen hast, dann einfach im Lager. Ja, du hast ja doch eine Menge Leute in deiner Gruppe und du bringst nur drei davon mit und dann tauchen fast alle NSCs auf, denen du irgendwie geholfen hast im Spiel und kämpfen an deiner Seite, du kannst sie da nochmal beschwören sozusagen und sie jubeln dir zu, du hältst eine Rede. Aber deine besten Freunde, die du gerade zufällig nicht in der Gruppe hast, weil die im Lager sind, die sitzen die ganze Endschlacht einfach da in der Taverne.
Das hast du einfach falsch verstanden. Das sind nicht deine besten Freunde.
Offensichtlich nicht.
Ja.
Weil ich dachte mir halt, ich habe jetzt Minsk dabei. Ich habe ab dem Moment, wo Minsk in der Party war, eigentlich fast immer Minsk und Jahira mitgenommen, weil ich halt meine alte Bande zusammen haben wollte wieder. Mhm. Und ich finde, Jahira ist auch fantastisch. Wirklich, also wie sie auf Bezug nehmen auf die Sachen, die Jahira früher zugestoßen sind, wie ihr Leben jetzt ist, da ist ein bisschen Wehmut dabei, aber es ist immer noch die alte Jahira und die Sprecherin ist perfekt, es klingt genauso, das Modell sieht aus wie das Porträt aus Teil 2, ich liebe es. Und bei Minsk nicht. Minsk ist einfach eine Parodie seiner selbst, ich bin damit nicht glücklich.
Minsk war immer schon doof und seltsam, aber jetzt ist es
einfach zu viel. Es ist die Nostalgie und das Meme gemolken. Ich hatte schon gesagt, ich bin noch nicht zufrieden damit, dass ihr Matt Mercer als Publicity-Stunt sozusagen, als Casting-Stunt dafür angeheuert haben. Der alte Sprecher ist für mich nicht zu ersetzen, auch wenn er natürlich einen guten Job macht und ich weiß, man darf den heiligen Matt nicht beleidigen, aber ich hätte lieber den Jim Cullen dafür nochmal gehabt.
Korrektur, der Mann heißt natürlich Jim Cummings.
Der immer noch aktiv ist und einen tollen Job macht und das ist für mich der einzig wahre Minsk. Obwohl sehr viele Leute die letzten Jahre versucht haben, aus Nostalgie und Kommerzgründen halt Minsk für sich zu claimen. Es gibt nur einen, der Minsk claimen kann, das ist James Olin, der Mann, der ihn für Baldur's Gate 2 in die größere Welt gebracht hat. Der war ja aus seiner eigenen Pen-Paper-Gruppe ursprünglich.
Anmerkung. Es wurde gemutmaßt, dass Jim Cummings nicht mehr gecastet wurde, weil es 2019 Missbrauchsvorwürfe gegen ihn seitens seiner Ex-Frau gab. Wir haben bei der Recherche nichts über ein Urteil gefunden und gleichzeitig ist Cummings weiterhin für Disney die Stimme von Winnie Pooh und Hondo Onaka. Also glauben wir nicht so recht, dass es daran lag. Wenn ihr mehr handfeste Infos habt, dann gern her damit.
Jedenfalls, der sitzt dann halt im Lager rum, ja. Und ich dachte halt, wenn ich den im Lager lasse, dann wird es bestimmt eine Szene geben, wo Minsk irgendwie, zumindest im Hintergrund, irgendwas Cooles macht. Oder die anderen Charaktere, so wie bei Mass Effect, ne? Wenn du die am Ende dann nicht in der Gruppe hattest, dann haben viele von ihnen, im Mass Effect 2 zum Beispiel, konntest du mit ihnen noch irgendwas machen. Oder im dritten Teil hast du auch gesehen, was aus ihnen wird. Und die kommen halt jetzt nur noch der Endschlag nochmal dann vorgekrochen. Und vorher sitzen sie halt offenbar da rum und machen gar nichts und drehen Däumchen. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, aber das ist eine Sache, die vielleicht noch reingepatcht wird irgendwann.
Sie haben ja auch eine ganze Reihe zusätzlicher Enden gepatcht. Also.
Ja, also es gibt ja, ich glaube, 36 verschiedene Enden oder sowas, die aber im Wesentlichen Varianten von zwei möglichen Enden sind. Und jetzt, kleine Spoiler, du benutzt die Atombombe, ja, und sparst dir den Endkampf. Du hast einen Charakter, der sich einfach in die Luft sprengen kann und dann hast du keinen Endkampf. Und das war für mich das beste Ende. Aber weil ich diesen Charakter auch nicht mehr mochte am Ende.
Und dann, weil dann Gale weg ist.
Der war dann, Spoiler, ist das Gale ist das dann, ja. Der ist dann einfach tot und man denkt sich, ja, ich bin froh, dass du tot bist. Du bist so ein manipulativer Arsch. Ich habe das Gefühl, du bist nur in dem Spiel, damit Leute sehen, wie es ist, in so einer Beziehung zu sein mit jemandem, der dich da rein erpresst. Ja, man kennt das ja, man trifft jemanden auf der Straße, man nimmt ihn in die Gruppe auf, die Person sagt in der ersten Nacht, hey, ich finde dich geil, lass uns auf ein Date gehen. Du sagst, okay, danach datest du jemand anders. Die Person sagt, ey, wenn du jemand anders datest, dann bin ich jetzt aber echt beleidigt. Ich dachte, wir heiraten. Das ist auch so, okay, ja, dann gut, dann heiraten wir jetzt wohl, weil ich sonst niemanden mehr romancen kann. Scheiße, das war nicht geplant. Okay, jetzt sind wir in einer ernsten Beziehung. Dann kommt raus, diese Person hat eine unglaublich große göttliche Macht in sich und könnte die Welt vernichten. Also hast du ein bisschen Angst, dass wenn du nicht weiter irgendwie nett auf sie einwirkst, dass sie irgendwie der dunklen Seite verfällt. Also bleibst du in dieser Scheißbeziehung, obwohl du die ganze Zeit nur manipuliert wirst. Und wenn du da an dem Punkt bist, wo du sagst, weißt du was, dann spreng dich halt in die Luft und du endlich los bist, ja. Das ist sehr befreiend. Und danach konnte ich zumindest in den letzten 20 Minuten des Spiels dann meine eigentliche Wunschbeziehung, nämlich Karlach, eingehen. Ja, und ich habe eine Frau gespielt und war dann sehr glücklich, dass das Gale nicht mehr mein Verlobter war. Der hat mir ja echt einen Heiratsantrag gemacht zwischendurch.
Oh, aha, ich bin gerade ganz froh, dass ich das im Keim erstickt habe.
Also ich fand ihn am Anfang super, aber je besser ich ihn kennengelernt habe, desto mehr dachte ich, oh Gott, so willst du, so möchte ich nicht wahrgenommen werden. Ne? So darf man als Mann nicht sein. Das ist übel. Ich hoffe, ich stoße niemanden von Kopf, der Gale als Role Model gesehen hat, aber würdest du sagen, dass Gale ein Role Model sein sollte? Was
ich hoffe nicht.
Zu seinem Verhalten? Fandst du sein Verhalten okay?
Ich finde ihn hochproblematisch. Das Schlimme ist, dass der Voice Actor eine sehr charmante Stimme hat.
Ja, ja,
das klar. Die Voice Actors sind alle exzellent von den Hauptbegleitern. Die machen alle so einen guten Job, haben eine so schöne Bandbreite. Aber ja, Gale, alles schwierig.
Ja, was genau? Was findest du schwierig in ihm?
Von, ich wollte dir ein bisschen Magie zeigen, zu, das ist doch jetzt was Ernstes mit uns, oder, dann die Sache mit seiner Ex, die eine Göttin ist. Mhm. Und die Trennung hat er so schlecht verwunden, dass er im Endeffekt eine lebende Atombombe geworden ist, beziehungsweise das ist miteinander verflochten.
Ja.
Und er kann einerseits an diese Sache mit der Göttin nicht loslassen, aber gibt einem dann auch selber irgendwie nicht irgendwie die emotionale Ruhe, sich von ihm loszusagen oder so etwas. Also ja, manipulativ ist schon ganz passend. Ich weiß nicht, ob bewusst, aber es ist so needy Charakter,
ja, extrem, der nichts loslassen kann. Needy. Ich meine, es fängt ja an, dass er deine Schuhe essen möchte am Anfang, aber dann wird es ja nachher schlimmer, danach will er deine Meme Seele geworden. Essen.
Aber möglicherweise will er auch nur deinen Hut oder deinen Mantel oder
Aber von mir aus kann er all meine Klamotten essen, solange er mich in Ruhe lässt mit seiner emotionalen Erpressung. Das ist es nämlich für mich. Mhm. Und das ist deswegen halt so schlimm, weil er diese Macht in sich trägt. Und noch schlimmer ist es dadurch, dass er einem auch keinen Raum lässt. Also wenn man völlig harmlose Sachen machen möchte in dem Spiel, das Einzige, was er erlaubt, ist, dass du in den Puff mit den beiden Drow ins Bett steigst.
Aber das so, ist eine harmlose Sache.
Das ist ja gut. Ich meine, das ist ja eine offene Welt, die sexpositiv sein sollte eigentlich, ne? So wie sie sich ergibt.
Ja.
Was D&D eigentlich nicht ist, aber in diesem Spiel ist es halt. Ist ja,
deine gesamte Gruppe ist pansexuell.
Ja, aber nein, du gehörst nur ihm. Und selbst wenn du dich mit einem Succubus einlässt, was eigentlich nur Teil einer anderen Quest ist, dann lässt er dich sofort sitzen. Hast du keine Chance, dich da rauszureden. Lässt dich sitzen, dann denkst du dir, scheiße, kann das jetzt sein, dass ich deswegen ein schlechtes Ende habe, weil er jetzt sich irgendwas Dummes macht und er zum neuen Kasus wird sozusagen oder zum neuen Sastam oder was weiß ich. Also habe ich das alles neu geladen, weil ich mir dachte, ja, das war jetzt eine schöne Sequenz mit dem Succubus, aber das sollte vielleicht besser nicht stattfinden. Damit, ich meine, das ist ja extrem immersiv, ne? Es ist nichts, was ich dem Spiel vorwerfe. Ich finde es fantastisch, wie es einen da tatsächlich, was es einem da für eine Gefühlswelt vorgaukelt, für diese Charaktere. Sie fühlen sich wirklich alle echt an. Aber ich wollte ihn halt weghaben und deswegen habe ich mir dieses Ende rausgesucht als mein kanonisches Ende. Gale stirbt. Ja. Und ich muss keinen Endkampf machen. Habe dann neu geladen, habe mehrere Sachen ausprobiert, die ich machen kann, um wie ich den Endkampf dann tatsächlich spielen kann. Hatte dann die härteste Version des Endkampfs mit allen Gegnern, die ich haben kann. Und also gibt es im Grunde sehr zwei Versionen. Ja, wer noch auf deiner Seite ist oder wer da gegen dich ist. Also der Typ, der dein Schutzengel ist am Anfang, der kann dann ja auch dein Gegner werden oder ist an deiner Seite. Ich habe mich dann gegen den entschieden und für den anderen Charakter. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil ich das Gefühl hatte, das ist das bessere Ende, weil ich dem Typen halt auch nicht wirklich getraut habe. Ja? Und das hat sich auch, glaube ich, als das bessere Ende rausgestellt. Ich hatte dann im Grunde das perfekte Happy End, wo auch Gale dann noch am Leben war. Also abgesehen davon, aber objektiv betrachtet würden die meisten Leute sagen, das ist das perfekte Happy End. Für mich war es das, wo Gale gestorben ist. Und zwischendurch gab es halt eine Sequenz, direkt bevor du dich entscheidest, wie die Endsequenz aussieht, wo das Spiel dir sehr viele schwierige Proben aufzwingt. Und ich habe ja schon gesagt, und das ist jetzt mein letztes Problem mit dem Spiel, ich habe versucht, es an seine Grenzen zu bringen. Ich habe immer die Sachen genommen, die unwahrscheinlich waren, und dann neu geladen, um zu gucken, wie reagieren die NSCs, wenn ich ihnen jetzt Dinge sage, die das Spiel wahrscheinlich nicht erwartet. Und oft hat es dann irgendwie eine Kurve gefunden und gesagt, ach so, ha, du machst ja nur einen Witz. Oder, ah nee, du behalst doch nochmal das, was du mir geben willst. Mhm. Oder es gibt halt einen Kampf und du kommst dann mit einem blauen Auge raus. Und an einer Stelle ist halt wirklich das Spiel vorbei. Und im Finale gibt es halt eigentlich das große Ritual, wo du den Oberbösewicht, und ich spoilere auch hier nicht viel, quasi unterwerfen kannst. Und es verlangt von dir aufsteigend unmögliche Proben. Und die dritte Probe oder die vierte ist dann gegen 99. Und ich habe diese Probe geschafft, nachdem ich 10-mal neu geladen habe, indem ich eine 20 gewürfelt habe. Und dann ist die Probe ja immer geschafft. Und was das Spiel dann macht, um das zu belohnen, dass ich diese Probe geschafft habe, ist, es sagt, aber du solltest diese Probe nicht schaffen. Deswegen passiert genau das Gleiche, wie wenn du sie nicht geschafft hättest. Denn wir wollen dir diese Sequenz hier zeigen. Und der Plot sieht nicht vor, dass du das hier schaffst. Und das verstehe ich nicht. Wenn das Spiel dir so viel Freiheiten lässt und du diese Probe schaffst, wieso kürzest, gibt es dir nicht irgendwas dafür, dass du das schaffst, wenn du schon 10-mal neu lädst?
Es will eigentlich dir ja sagen, das ist unmöglich. Deswegen zeigt es dir ja die 99er-Probe, aber leider funktioniert das nicht mit dem D&D-System.
Genau, ja, klar.
Die Intention und das Regelwerk haben da gegeneinander gearbeitet.
Tja, aber dann hätte es mir halt diese Probe, hätte es einfach eine Zwischensequenz sein können. Was ist halt in dem Fall komplettes Railroading. Also wie es im Buch steht. Und genau das will das Spiel ja nicht sein. Ich bin mir sicher, eine Menge Leute stören sich daran nicht.
Ich weiß, dass du dich sehr daran gestört hast. Das habe ich möglicherweise gemerkt, als du, nachdem das passiert ist, sofort aufgesprungen bist, um es mir zu erzählen.
Ja, wenn ein Spiel sich selber verrät, das ärgert mich halt. In jedem anderen Spiel wäre es mir völlig egal gewesen. Aber das ist unnötig. Also es war an der Stelle einfach für mich dumm designt. Es ist natürlich, wenn man weiß, dass das so ist, kann man es ja auch, kann man drüber hinwegschauen. Mhm. Ja, aber es kommt ja dann eine tolle Endsequenz und extrem emotionale Momente, die nicht möglich gewesen wären, wenn es halt das zugelassen hätte, was der ursprüngliche Plan war an dem Moment. Aber ja, es war für mich jetzt in dem Moment halt frustrierend. Und wenn man selber so viele, ich meine, wir machen ja genau das, wir spielen öffentlich Rollenspiele. Und wir legen die Karten komplett offen, wenn es um Dinge wie freie Entscheidung der Spielenden und Railroading geht. Und es gibt ein paar Stellen, wo wir, damit unsere Kampagnen im Stream funktionieren, natürlich railroaden müssen, damit wir nicht alles komplett wegschmeißen können, was für den Spieleabend geplant war.
Wobei das tatsächlich ein Punkt ist, wo Nico und ich uns öfters uneinig sind.
Maike ist dann eher die nicht railroaden will.
Die dann sagt, okay, ja, dann schmeißen wir die Dinge um, genau, und arbeiten mit dem weiter, was passiert ist. Und Nico sagt, das war aber zu viel Arbeit.
Genau.
Und die Dramaturgie ist so besser.
Genau, weil Maike will zeigen, wie SL funktioniert. Aber ich möchte, dass wir eine unterhaltsame Story haben. Und wir haben Dinge vorbereitet. Wir haben vielleicht Miniaturen gekauft. Wir haben Gelände gebaut. Wir haben, oder als wir es früher noch am Tisch gemacht haben zumindest, oder jetzt halt digitale Modelle gebaut, Leute gebrieft, Texte vorbereitet vielleicht sogar. Und zumindest haben wir einen Plan, worauf Dinge hinauslaufen sollen. Und dann bin ich eher der Railroader, weil es für vor allem für ein Publikum ist, das ja nicht interaktiv an der Sache teilnimmt. Die Leute am Tisch wissen ja, dass es auch teilweise eine Show ist. Trotzdem glaube ich, dass es in all den Kampagnen, die wir gestreamt haben, vielleicht 5 Momente gab, wo wirklich Railroading stattfand. Höchstens.
Ja,
weil meistens
mir fallen jetzt nicht auf Anhieb 5 ein.
Also wir hatten das Finale von, vor dem Finale von Kilionida hatten wir einen Railroading-Punkt, der aber zu einem viel besseren Finale geführt hat. Wir hatten in der Bobart-Kampagne bestimmt ein paar Railroading-Sachen, die halt in der Kampagne inhärent drin sind, die wir nicht ausschalten konnten. Und wahrscheinlich war es das auch schon. Ne? Also an allen anderen Stellen hast du immer sehr organisch drauf reagiert, was die Spielenden wollten. Und ich habe jetzt schon gehört, dass es einen neuen Matt Mercer-Effekt gibt für Baldur's Gate 3, dass die Leute sagen, die SLs sagen, ja, die Spiele sind verwöhnt von Baldur's Gate 3 und man kann ihnen das nicht so liefern, was das Spiel ihnen liefern kann am Spieltisch. Und das halte ich für kompletten Quatsch, weil das Spiel ja nur versucht, und es ist das einzige Spiel, das da nahe kommt, in 30 Jahren, 40 Jahren D&D-Videospielumsetzung, das zu simulieren, was du am Tisch machen kannst, ja. Diese Freiheit zu simulieren. Das schafft es zu 90% oder, ja, nee, tut es nicht zu 90%. Es ist unmöglich, das zu simulieren, weil du ja wirklich alles machen kannst. Du kannst ja einfach weggehen, in andere Regionen gehen, die das Spiel einfach nicht zeigen kann. Aber es macht es besser als jedes andere Spiel davor. Aber es wird niemals diese Freiheit bieten. Deswegen verstehe ich nicht, wie man sagen kann, ich kann nicht das bieten, was Baldur's Gate 3 liefert. Also ich kann natürlich nicht.
Manche einzelne Leute können das vielleicht nicht, weil nicht alle Leute gut im Improvisieren sind, weil du nicht jeder aus dem Stegreif irgendwelche Sachen hinschütten kann. Oder dann halt eben nicht die Entschlossenheit zu sagen, wir müssen jetzt eine Pause machen, bis ich umgeschrieben habe, was da ist.
Ja.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die in Anführungsstrichen nicht liefern können, was Baldur's Gate 3 liefert. Aber Rollenspiel, Pen and Paper, kann natürlich das liefern.
Genau, im Grunde kannst du das. Natürlich kannst du nicht unbedingt, du kannst nicht erwarten, dass die Leute so gute Sprecher sind oder Sprecherinnen.
Nein.
Und dass die Inszenierung so gut ist oder dass die Quests so gut verzahnt sind oder dass die Texte so gut geschrieben sind, das kannst du alles nicht erwarten. Und das handelsübliche D&D-Kaufabenteuer liefert das ganz bestimmt auch nicht. Also die Quests in Baldur's Gate 3 sind schon auf einem wesentlich höheren Niveau, als wenn du dir halt einen Curse of Strahd oder sonst was kaufst.
Ja, ich glaube eher, dass es Leute geben wird, die enttäuscht davon sind, dass ganz viele Dinge keine Bonusaktionen sind, weil sie bei der Verteilung, Aktion, Reaktion, Bonusaktion viel ein bisschen gemogelt haben, damit man mehr und coolere Dinge in einer Runde machen kann, als normalerweise bei D&D 5.
Aber das kann man ja ausregeln. Du kannst ja sagen, ich übernehme jetzt das Baldur's Gate-Regelwerk, mehr oder weniger. Die Dinge, die das geändert hat, machen wir jetzt bei unserem Spieltisch auch.
Oder mehr Wild Shapes pro Long Rest und so weiter und so fort. Und natürlich Eulenbären.
Ja, also das war mein Gemotze über das, was mir nicht gefallen hat. Eine Sache habe ich noch. Baldur's Gate heißt das Spiel. Ich weiß, in Baldur's Gate 2 kam Baldur's Gate gar nicht vor. Das wussten wir aber. In Baldur's Gate 1 kam Baldur's Gate vor, und zwar das komplette Baldur's Gate. Ich habe die Unter- und die Oberstadt gesehen. In Baldur's Gate 3 habe ich die Oberstadt nicht. Und die ikonischeren Gebäude sind in der Oberstadt. Und ich dachte tatsächlich lange, dass wir die auch zu sehen bekommen. Irgendwann wurde mir klar, oh, ich glaube, das hier ist es. Es wird die Oberstadt nicht mehr geben. Es gibt sie als Arena sozusagen, als winzige Karte. Winzig nicht, aber vergleichsweise winzige Karte. Aber sie ist halt kein Schauplatz, in dem man Questen macht oder mit Leuten spricht. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt das ja als Add-on noch irgendwann, könnte ich mir vorstellen. Oder? Dass wir den Rest der Stadt noch mal sehen irgendwann.
Vielleicht, aber so viel wie sie jetzt noch an dem Spiel weiterarbeiten, weiß ich nicht, ob da irgendwann in absehbarer Zeit wirklich an einem DLC gearbeitet wird.
Ja.
Aber da habe ich mich auch nicht informiert.
Und damit genug gemotzt, reden wir doch über unsere Erfahrungen in ungefähr 10 Minuten noch vielleicht, die wir jetzt im dritten Akt hatten. Wir haben ja nur über den zweiten gesprochen. Was hast du im dritten Akt gemacht? Was hat dir gefallen, was nicht? Und spoilern wir jetzt? Ist das der Bereich, wo wir dann wirklich die Story komplett spoilern? Dann würde ich nochmal Warnung einwerfen.
Ja, also ich denke, jetzt müssen wir spoilern. Also
jetzt verraten wir alles.
Selbst wenn ich versuche, einzelne Schritte von Quests oder sowas, da ist so viel Material drin. Also wenn ihr es noch nicht durchgespielt habt und euch das nicht irgendwie durch, falls ihr das nicht mögt, das vorher zu wissen, dann ist das jetzt hier für euch vorbei. Aber wir haben ja schon vorher Dinge gespoilert.
Wir haben vorher schon ein bisschen gespoilert, aber ist, glaube ich, nicht so tragisch.
Ja, also ich mochte die Stadt. Wie sie ist mit den ganzen Bewohnern. Ich fand die Stimmung da wirklich toll. Und wie die einzelnen Gebäude und die Sträßchen und sowas alles miteinander funktionieren. Ich mochte, dass es so kleine Sachen gibt, wie dass du Briefkästen öffnen kannst und dann die Post von den Leuten durchsuchen, um Sachen rauszufinden, dass es mehrere Orte gibt und in die Kanalisation kommst oder wieder raus und da Dinge miteinander verbunden sind. Also die Stadt ist wirklich schön und cool designt von einem, wie das verteilt ist und wo du alles machen kannst und von A nach B kommen. Die meisten Questen sind noch ganz gut zu finden, aber es gibt ein paar, wo du hinterher sagst, ah, und dann habe ich das und das gemacht. Und ich so, Moment, was?
Zum Beispiel, was hab ich gemacht?
Die Vettel habe ich in...
Die hast du übersehen, ne?
Ja. Die habe ich nicht mehr gefunden, aber das kann auch sein, weil ich die Vettel getötet hatte. Aber und ich bin mir nicht sicher.
Auch nicht bei dieser Teufelsexpertin, ne?
Ich war auch nicht bei der Teufelsexpertin.
Du hast den Kampf gegen Raphael nicht gemacht. Und Nein. Das war für mich das Beste an diesem ganzen Spiel, bis auf die letzten paar Minuten des Spiels.
Ich weiß, da kam Nico auch an und sagte, ich habe gerade einen Kampf zu einem Musical.
Das war komplett optional, ne? Aber man kann den Teufel, der einen die ganze Zeit bequatschen will und auch halt verarschen, Raphael in seiner Heimat aufsuchen. Das ist eine recht komplizierte Quest. Und dann muss man gegen ihn kämpfen. Es ist nicht ohne. Und es ist ein Musical. Während des ganzen Kampfes läuft ein Gesangsstück, ein Duett, glaube ich, ne? Er singt, eine Frauenstimme singt. Und es ist fantastisch. Es ist so eine geile Idee. Und das ist so Metal.
Das war sehr unterhaltsam, ja. Das habe ich nicht gemacht, aber da habe ich mich auch gegen entschieden. Also ich habe Raphael einfach gesagt, nein, ich arbeite nicht mit Teufeln zusammen. Ja, geh weg.
Und das war dann okay für ihn?
Der hat dann irgendwann gesagt, ja, dann ist das wohl so,
du
Depp. Und ich habe eine Quest ewig nicht gefunden, weil eine Kiste drauf stand.
Mhm.
Zum Beispiel. Also du musst wirklich das U-Boot.
Ah, ja. Okay, das ist auch wirklich mies versteckt.
Direkt hinter der Tür eine Kiste beiseite schieben. Ja. Ich habe alle Spuren hierher verfolgt.
Das ist ja keine Nebenquest, das musst du machen.
Das ist eine Hauptquest, ja. Und ich mochte viele von den einzelnen Quests, wie sie dann, vor allen Dingen wie die Storys darum inszeniert sind, die du dann in Baldur's Gate als Hauptsachen machst. Mhm. Also ich mochte den Abschluss von der Astarion-Story.
Ja, das war mir...
Da sind ein paar sehr coole Momente.
Da haben wir völlig gegensätzlich gearbeitet, ne? Du hast gesagt, du hast die ganzen Vampiropfer einfach in der Zelle gelassen.
Ja.
Du hast dich nicht entschieden, ob du die befreist oder umbringst. Ich habe sie alle befreit. Ich habe tausende Vampire auf das Unterreich losgelassen.
Ja.
Habe aber später erfahren, was die Konsequenzen davon waren. Das war offenbar nicht so schlimm. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, bis es mich in einem DLC in den Arsch beißt, sozusagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ich finde halt, einfach sie in der Zelle lassen, finde ich eine ziemlich... wache Lösung.
Also die waren die letzten 7 Jahre da und wir haben gerade einfach nicht die Ressourcen, um uns darum zu kümmern. Ja, lass uns erstmal andere Dinge erledigen.
Ja, okay, so kann man sich das schön reden. Ja, okay.
Und die Sache mit dem Mumienlord.
Mhm. Mit seinen untoten Dienern, die sich gegen ihn auflehnen.
Und dass man seine Kanopen finden muss in der Stadt, in der ganzen Stadt und die erledigen. Und ich ganz schlau... So, und jetzt fackel ich diese Kanope ab, dann explodiert das blöde Ding und tötet mehrere arme Fischer, die einfach nur drumherum standen. Ja, ich habe generell
muss man aufpassen, wo man das macht.
Ja, ich hatte generell ein paar Fälle in der Stadt, wo durch Flächeneffekte unschuldige Personen ums Leben gekommen sind. Ich glaube, der traurigste war, dass Karlach in Raserei verfällt und ich habe Karlach zu einer wilde Magiebarbarin gemacht. Das heißt, jedes Mal wird ein anderer Effekt ausgewürfelt und einer davon ist, dass sie allen Leuten in ihrer Nähe so einen W4 oder W6 Lebenspunkte abzieht und daraus vorübergehende Lebenspunkte generiert, Trefferpunkte. Wenn du jetzt aber ein Bürger-NSC bist und nur 4 Lebenspunkte hast.
Ja, das ist ungünstig.
Karlach hat einfach ein paar arme Menschen, die neben ihr standen, ausgesaugt. Und da gab es keine Reaktion drauf tatsächlich.
Echt? Okay.
Da gab es keine Wachen, aber auch Karlach hat nicht darauf reagiert, dass sie gerade aus Versehen mehrere Leute umgebracht
hat. Schräg, ich hatte das immer, wenn ich durch Elementareffekte, in Kämpfen in der Straße Leute umgebracht habe aus Versehen, habe ich sofort aufs Maul bekommen, habe ich immer neu geladen.
Aus irgendeinem Grund hat dieser eine Effekt das nicht ausgelöst.
Spannend.
Und ich habe sogar im Stream, also ich habe den Beweis.
Dass, ja, stimmt, du hast ja auch aus der Stadt noch ziemlich viel gestreamt.
Ja.
Du hast ja die Käseverwandlung von Astarion zum Beispiel im Stream gezeigt.
Ja, also normalerweise wird man ja selber verwandelt, aber... Ich als Druide hab die meiste Zeit, wenn es irgendwie ging, als Tier verbracht, weil ich meine Wild-Shape-Ladung nicht verbrauchen wollte, nutzlos, indem ich mich hin und her verwandle. Und deswegen hat Astarion die Käseverwandlung abbekommen und ich habe es sehr genossen. Es war sehr unterhaltsam.
Ja, ein Djinn verwandelt einen in einen Käse, wenn man Pech hat.
Genau.
Auf dem gleichen Jahrmarkt bekommt man eine Queste, um die Einzelteile von einem zerfledderten, zerfleischten, zerlegten Narren wieder zu finden. Ich glaube, es sind 7 Teile. Das ist die einzige Quest, die ich nicht abgeschlossen habe. Ich habe alles gemacht.
Ich auch nicht.
Aber ich habe nicht alle Teile von Schnips den Narren gefunden. Und die Mission ist ja, finde ihn, ja. Mhm. Und dann findest du irgendwann seinen Arm. Und dann denkst, okay, wahrscheinlich geht es ihm nicht mehr so gut. Dann findest du irgendwann seinen anderen Arm.
Und sein Torso.
Dann findest du seinen Torso und seinen Kopf. Und dann kommt im Questlog die Meldung, Schnibbles ist wahrscheinlich tot. Ja? Und dann kannst du aber nicht mit diesen 4 Teilen hingehen zur Auftraggeber und sagen, ich habe hier den größten Teil von Schnibbles gefunden.
Nein, sie will ja,
meinen die denn?
Sie ja, will das, ja alles von Schnibbles, ja, ja, weil sie Nekromantin ist, um ihn wiederzubeleben.
Aber selbst ein blöder Kleriker kann seiner rechten Hand ihn wiederbeleben.
Ja, aber sie will ihn ja nicht Kleriker wiederbeleben, sondern sie will seine Leiche erheben und dafür brauchst du die ganze Leiche.
Dann soll sie
kann er nicht laufen.
Ja, dann soll sie zum Kleriker gehen, die Hand nehmen, sagen, hier 1000 oder 5000 Goldstücke wiederbeleben.
10.000.
10.000 von mir aus wiederbeleben, dann kann sie ihn nochmal umbringen und dann kann sie ihn ja nochmal erheben.
Das ist zu teuer.
Ja, okay, aber ich soll durch die ganze Stadt laufen und jeden einzelnen Schrank aufmachen, ob da vielleicht sein Zeh drin ist.
Also du meinst damit, durch die Stadt laufen und Karlach die ganze Zeit Leichenteile tragen
genau,
lassen,
weil sie am stärksten ist. Wer soll sonst den tragen? Klar, ja. Minsk hat das auch zwischendurch getragen. Minsk hat auch die Hüften von Schnibbles den Narren getragen bei mir.
Standen sie eben
Sie hatten auch einen ganzen Sack voll Hände zwischendurch von dem Balkul. Also wir haben schon sehr viele Leichenteile.
Ja,
aber
der
die Frage
Balkul
ist halt,
war auch cool.
Da wollte ich noch länger drüber reden, aber ich wollte nur zum Abschluss nochmal, Schnibbles, es sagt mir dann, er ist wahrscheinlich tot. Und ich war dann wirklich versucht, ich kann leider nicht zu der Frau hingehen, die mir einen Auftrag gab, oder zu der Drag Queen hingehen und sagen Sie mal, glauben Sie, dass Schnibbles überlebt, wenn er nur aus Beinen besteht. Ja? Sie kennen ihn ja besser als ich. Ist das so etwas, womit er klarkommt? Oder ich meine, das ist ja immer noch eine Fantasy-Welt hier. Vielleicht ist das ja eine Spezies, wo das...
Die Nurbeiner.
Ja, genau, die Nurbeiner.
Soloponen.
Soloponen. Ja, also das war die einzige Quest, in der ich gescheitert bin. Man hätte natürlich in Lösung schauen können. Ich habe auch zwischendurch meine Lösung geguckt, wenn ich halt einen Bug hatte und nicht sicher war, ob das jetzt einfach nicht an mir liegt oder ob es wirklich nicht funktioniert. Und meistens war es eher letzteres.
Also was ich sagen wollte, es gab ein paar coole Szenen und ein paar coole Kämpfe, aber für mich ist und bleibt tatsächlich der coolste Auftritt eines Bösewichts und der Kampf, den ich am besten in Erinnerung habe, ist immer noch der im Finale.
Nein, okay.
Im Finale vom zweiten Akt.
Ah, natürlich, ja. Das hatten wir jetzt mal schon, wo Merkel auftaucht. Ja, das ist der beste, das ist der stimmungsvollste Kampf im Spiel. Mhm. Der zweitbeste ist Zarevok, ich fand es sehr unterschiedlich. Die beiden Hauptquesten, die du im dritten Akt hast, ist ja Gortash, den Hauptbösewicht eigentlich, den größten Teil des Spiels. Oder Orin, die Baalkultistin, die musst du ja beide platt machen und die kannst dich mit beiden gegen die anderen verbünden. Und ich fand das gegen Gortash ziemlich lame.
Ja.
Der Endkampf war ein bisschen langweilig. Das ist ja auch gleichzeitig Karlachs Quest, die da abgeschlossen wird. Gegen Orin, wo man dann zwischendurch Baalkult infiltrieren muss und dann Zarevok und sein ganzes Tribunal umbringen muss. Und dann hat man nochmal Jahira gegen Zarevok, in meinem Fall zumindest. Das fand ich sehr befriedigend, dass wir den nochmal sehen. Denn, also der ist ja im ersten Teil der Hauptgegenspieler, ist dann im zweiten Teil im Addon tatsächlich jemand, den du in die Gruppe aufnehmen kannst. Und offenbar verfällt er in seine alten Wege zurück und dann hast du nochmal die Konfrontation mit den alten Figuren gegen den und das ist ein toller Kampf. Also der ist von der Mechanik her nicht so toll, aber die ganze Stimmung drumherum und wie der inszeniert ist, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und die ganzen Level, die du da durchquerst auf der Baal-Quest, die haben mir richtig gut, also das Highlight im dritten Akt. Was ich nicht so geil fand, war der ganze Kram mit Shadowheart und Viconia. Taucht ja auch nochmal auf. Viconia de Vir.
Oh, diesen Kampf habe ich gehasst.
Für mich der schwerste Kampf im Spiel.
Finde ich auch.
Richtig heftig. Ich habe den nur mit diesem göttlichen Interventionskram geschafft. Also da war ich richtig schlecht.
Ich habe den auf normal irgendwann geschafft.
Respekt. Und ich fand das auch nicht befriedigend. Also ich fand den Abschluss von Shadowhearts Quest mit ihren Eltern, das war okay, aber hat mich jetzt nicht...
Ja, nicht so toll.
Ich glaube, der wäre besser tatsächlich, wenn man ihn auf böse gespielt hätte. Auf gut hat er mich irgendwann, weil da waren zu viele Fragen offen.
Ja, vor allen Dingen, man wird auch echt abgestraft dafür. Also der Kampf, also was da passiert, ist halt umso härter, je in Anführungsstrichen guter du dich entscheidest in der Situation. Und je ehrlicher du bist.
Ja. Jetzt kurz Spoiler, der eigentliche Endkampf ist ja dann, nachdem du es nicht schaffst, das Elderbrain zu dominieren, musst du dann ja schauen, dass du einen Weg findest, es anderweitig zu besiegen und dann kannst du dir entweder sagen, der Imperator macht es, also der Illithide, der dein Verbündeter ist, der dich die ganze Zeit hinters Licht führt und manipuliert, dominiert ist das Elderbrain, was halt das Risiko birgt, dass er dann zum neuen Gottkaiser sozusagen wird. Das wollen wir nicht. Oder er macht dich zum Illithiden oder jemand aus deiner Gruppe zum Illithiden. Karlach meldet sich freiwillig, damit du darüber das Hirn dominierst. Das wollte ich auch nicht.
Ich bin Illithide geworden. Und ich war ein sehr schicker Illithide übrigens.
Nee, die andere Option ist, dass du Orpheus freilässt, den Genki-Prinzen, der eigentlich ein Rebell seines Volks ist und aber auch sein Erlöser, sein möglicher, und der sich dann opfert und sich zum Illithiden macht. Was er ungern macht, aber weil er selbstlos ist, tut das am Ende. Das heißt, du musst keiner aus deiner Gruppe opfern. Und dann stellst du dich aber gegen den Imperator, der ja die ganze Zeit dein Mentor war, mehr oder weniger. Und dann ist der auf einem roten Drachen reiten nochmal dein Endgegner in der Endschlacht. Und während Orpheus an deiner Seite kämpft. Und ich glaube, für mich war das gute Ende. Ja, weil ja auch, wenn man ihn das machen lässt, den Imperator, dann kann es schon sein, dass er dann wirklich böse wird am Ende. Das ist eines der möglichen Ausgänge. Orpheus opfert sich dann für sein Volk und Liesel wird seine Prophetin später, nachdem er tot ist. Das war also der bestmögliche Ausgang. Naja, besser noch, wenn er überlebt hätte und ich selber zum Illithiden geworden wäre wahrscheinlich. Und war aber auch ein schwerer Endkampf, weil ich eben dann mehr Gegner habe, weil der eigentliche Endgegner ist ja das blöde Hirn, das ja statisch im Raum rumhängt, während alles um es zusammenbricht. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Diese Arena am Ende ist nicht schlecht, vor allem, weil du halt auch noch diese ganzen NSCs rufen kannst, außer halt deiner eigenen Party, die du nicht dabei hast. Aber du kannst ja Gnomen-Grenadiere rufen und die Engelsfrau, die du rekrutiert hast.
Und die Höllenreiter
und einen Teufel, der dich irgendwann mal, der dann später der Respekt für dich gewinnt, den du aus Raphaels Knechtschaft befreit hast, der kann da auch auftauchen.
Das habe ich nicht gemacht.
Und dein Eulenbär-Baby.
Das Eulenbär-Baby, das durch Tränke, die eingeflößt wurden, jetzt ein Riesen-Eulenbär.
Genau. Also ich hatte dann, und die Stadtwache ist auch ziemlich effektiv, ich hatte dann irgendwie 16 verschiedene Leute oder sowas, die mir da helfen konnten, und damit war das ein ziemlich fulminantes Finale.
Also es sind vier verschiedene Stages sozusagen hintereinander. Du musst dich durch die Stadt kämpfen, dann musst du den Turm hoch und dem Bombardement ausweichen, dann kämpfst du auf dem Hirn und dann kämpfst du in der Gedankenebene des Hirns.
Weil es ist auf dem Hirn, das ist für mich so die Arena, die der eigentliche Endkampf ist. Ne?
Und das Hauptproblem daran ist, dass man Leute zu dem Portal schicken muss, aber du die ganze Zeit angegriffen wirst und Tentakel rauskommen. Das heißt, ich habe ziemlich pragmatisch einfach alle Leute beschworen und in die Mitte gestellt, damit die Tentakel jemand anders zum Angreifen haben.
Ja, das ist, glaube ich,
die Strategie. Hab dann gewunken, während ich gegangen bin.
Mehr oder weniger,
ja. Dann schon ein bisschen scheiße.
Und es gibt dann zwei verschiedene Endsequenzen, je nachdem, ob Gale es in die Luft sprengt oder ob du selber noch an Bord bist. Dann hast du eine längere Endsequenz, wie es abstürzt. Wenn Gale es macht, dann siehst du, wie sich alle Leute in Baldur's Gate auflehnen gegen die Illithiden und sie abschlachten und dann selber zu den Waffen greifen. Das hat beides Vor- und Nachteile. Und die Kernfrage für uns beide war, was aus unserem Lieblingscharakter wird, nämlich Karlach.
Ja.
Was ist mit dir, weil die Karlach, die ja ein Dämon, ein Teufelsherz eingepflanzt bekommen hat, das irgendwann explodiert, solange sie nicht in Ravennus zurückkehrt, das ist bei dir dann, glaube ich, geschehen. Ne? Sie ist dann am Ende verbrannt.
Ja. Also wir haben ihr Herz so weit repariert, wie es möglich war, aber es hieß, es wird trotzdem, wenn du nicht nach Ravennus gehst, ist irgendwann Ende. Und wir haben da oft drüber geredet, aber sie sagt dann, das ist für mich in Ordnung, ich will da nicht wieder hin. Solange du bei mir bist und versprichst, da zu sein, wenn es zu Ende geht, dann habe ich meinen Frieden damit gemacht. Und genau das ist passiert. Sie ist dann in den Armen meines Charakters gestorben.
Das wäre bei mir auch fast passiert, aber dann meinte Will, den ich nicht groß benutzt hatte, aber der halt sich mit Karlach wieder angefreundet hatte, nachdem er sie ja anfangs gejagt hatte, wie wär's, wenn wir zusammen nach Avernus gehen? Und dann bist du da nicht alleine. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Dann komme ich mit. Und der Abspann des Spiels war dann die letzte Szene war, dass die drei in Avernus auftauchen, Karlach eine coole Rede hält, sich eine Zigarre ansteckt und dann rennen die zu dritt in Zeitlupe auf die Horden von Dämonen zu oder Teufeln, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wer die Partei ist. Die hauen ja beiden Parteien auf die Mütze, die sich da im Blutkrieg befinden. Und das ist natürlich einfach nur das Ende von Planescape Torment nochmal nachempfunden. Aber es lief richtig geile Metal-Musik. War das für mich die Gänsehaut-Szene im Spiel. Und ich hatte, also neben der Merkul-Szene, ich war dann sehr, sehr befriedigt mit diesem Finale. Und das ist genau das, was ich mir gewünscht habe für diese Charaktere. Und ich stelle mir jetzt vor, dass Karlach und mein Charakter in Avernus dann eine feurige Liebesaffäre beginnen und Gale ihnen dann egal sein kann.
Siehst du, ich habe einfach aus Jux eine Beziehung mit dem Imperator gehabt.
Nimmst du was nicht ernst mit dem Romancing in solchen Spielen?
Das war tentakelig.
Ja.
Ich romance meistens niemanden in solchen Spielen. Zum Beispiel in Dragon Age Origins, das ich mehrfach durchgespielt habe, keine Romance.
Wow, okay. Aber Mass Effect, da romancest du doch.
In sämtlichen Playthroughs Liara oder niemand.
Liara ist auch richtig, damit Garrus und Tali zusammenkommen
Exakt,
können.
Ja. Ja. Ansonsten wären Garrus und Tali die Option.
Seine Femshep hat auch dann Liara geromanced. Das geht
ja
auch, ne?
Ja. Ja, natürlich. Die haben ja nur ein Geschlecht.
Du sagst jetzt, ja, klar.
Aber damals war das nicht.
Vor 15 Jahren war natürlich. Das nicht so natürlich.
Ja. Also das muss man schon sagen, und das finde ich sehr cool, dass das Romancing und die Beziehung und dergleichen zwischen den Charakteren und der eigenen Figur so offen sind und so viel Verschiedenes möglich ist. Und es gibt da sehr ausführliche Auflistungen zu, wer von denen für was offen ist, ob man auch eine Poly-Beziehung haben kann oder mehrere Leute daten kann. Es gibt auch Mods, die ermöglichen, dass du im Grunde mit dem gesamten Lager was haben kannst, allen gleichzeitig,
okay. Wow.
Und sich die Romances nicht mehr gegenseitig ausschließen. Solche Sachen.
Ich verstehe immer noch nicht, wie Wizards das zulassen konnten, dass dieses Spiel so horny und so nackt und so pornografisch ist.
Ich glaube, die haben da Verträge unterschrieben zu einem Zeitpunkt, wo Dinge vielleicht einfach noch nicht absehbar waren, unter anderem, dass dieses Spiel so groß wird. Mhm. Aber ja, mein Gott, ist dieses Spiel horny.
Ich meine, das ist natürlich im Geiste von BioWare, weil die Mass Effect-Spiele waren auch immer extrem in die Richtung.
Mhm.
Vor allem Andromeda war ja dann, hat er auch ziemlich krasse Sexszenen. Aber ich hätte das bei einem DSA-Spiel halt viel eher vermutet als bei einem D&D-Spiel, dass er sonst so prüde ist.
Mhm.
Naja.
Aber ja, also für mich abschließend, es wurde nicht besser vom ganzen Feeling her als das Ende vom zweiten Akt, aber es kamen noch eine Menge schöne Sachen im dritten Akt.
Das ist für mich die eine Szene, wie ich gerade beschrieben habe, aber ansonsten gebe ich dir recht. Ja.
Es gab ein paar Kämpfe, wo ich also mit knirschenden Zähnen vom Computer aufgestanden bin, aber dann wieder zurückgekommen bin. Der Kampf bei der Scharpriesterschaft und der im Gefängnis, also im Unterwassergefängnis, waren beide anstrengend für meine Nerven. Und jetzt habe ich es durch. Und ich bin zufrieden, aber ich muss es auch nicht direkt wieder nochmal spielen.
Ja.
Ich kenne Leute, die sind irgendwie in ihrem vierten Run.
Mindestens
ja,
600 Stunden reingeballert.
Und was machst du noch?
Ich habe so viel ausprobiert, ich brauche das jetzt erstmal nicht. Ich werde es bestimmt nochmal spielen, vielleicht wenn es ein Add-on gibt oder wenn sie noch mehr gepatcht haben. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Dann würde ich eher nochmal den ersten und zweiten durchspielen. Aber das liegt dann auch daran, dass ich nostalgisch dafür bin. Und nostalgisch für dieses Spiel werde ich so schnell wahrscheinlich nicht sein. Ich stehe ein, dass es ein fantastisches Spiel ist. Aber es ist nicht mein Lieblingsspiel.
Ja, und ich habe einen riesen Respekt vor allen Dingen von den vielen What-If-Entscheidungen, die da drin sind.
Ja.
Also die Logikbäume, welcher Zustand der Welt und welche Eigenschaft deiner Figuren und dergleichen miteinander interagieren und andere Sachen bedingen, es muss Wahnsinn sein.
Absolut.
Das ist das Letzte von mir. Also Respekt vor dem Design.
Vielen Dank, Maggie.
Jo.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.